wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, wenn ich heute noch nicht begrüßt habe. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich werde zum Beginn meiner Predigt kurz beten und dann fange ich an. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns was zu sagen hast. Ich danke dir, dass wir das in deinem Wort lesen dürfen, was du den Jüngern damals gesagt hast und was du uns heute auch sagen möchtest. Und ich bete, dass du durch mich sprichst und dass die Herzen offen sind und dass du wirken kannst. Amen. Ja, ihr habt es gesehen am Anfang, wenn ihr pünktlich wart, dass es, wir die Reihe über Gebet haben. Wir haben dazu einen Trailer, also ein kleines Video. Wundert euch nicht, das läuft jetzt immer, solange wir diese Reihe haben. Und da kommen ja so ein paar Stichpunkte drin vor. Ich frage jetzt nicht ab, wer die schon gelernt hat. Aber vielleicht, wenn ihr nächsten Sonntag wieder hier seid und den Trailer mal nochmal genauer anguckt, könnt ihr mal gucken, welche Themen kamen denn schon dran, welches Wort habe ich schon mal wiederentdeckt, was ist denn schon hängen geblieben, weil uns diese Reihe über Gebet einfach sehr wichtig ist. Und wir glauben, dass das ein wichtiges Thema für unsere Gemeinde ist. Es hat uns, als wir das geplant haben, fand ich das sehr bezeichnend, dass wir im Leitungsplanungsteam und auch aus den Hauskreisen gehört haben, dass es immer wieder gerade Thema ist, Thema Gebet. Was ist das? Das ist der Kern davon. Warum machen wir das? Wie stellt Gott sich das vor? Was hat das für eine Wirkung? Was könnte das alles bewirken, wenn wir wirklich viel gut beten würden und Gott wirklich hören würde? Und was könnte damit alles passieren? Und die letzten zwei Sonntage hat der Mikkel schon sehr gut gepredigt, warum Gebet wichtig ist. Und letzte Woche haben wir gehört, was es für Geschichten in der Bibel gibt, die erzählen von Menschen, die Veränderung durch Gebet erlebt haben. Und das ist immer gut, wenn wir die Bibel als Grundlage nehmen und gucken, was ist denn da, was steht denn da drin, wo können wir dann sehen, dass das Gebet etwas verändert. Ich persönlich bete sehr gerne, wie manche von euch wissen. Und ich glaube auch, dass im Gebet sehr viel Kraft liegt. Und ich habe das selber einfach schon oft erlebt und deswegen glaube ich das auch, dass Gebet eigentlich immer direkt eine positive Wirkung hat auf den Menschen, der betet oder für den gebetet wird. Und gerade, ihr wisst das, dass ich auch oft nach dem Gottesdienst für Leute bete und da ein großes Herz für habe. Und ich erlebe das ganz oft, dass da in diesem Moment, wenn man für Leute betet, schon ganz viel passiert, dass da ein Gefühl von Freiheit kommt, dass Friede über Menschen kommt, dass Hoffnung wächst, dass Glaube und Zuversicht kommt. Und das sind jetzt alles so, ich sag mal, seelisches Wohlbefinden, was da verändert wird. Und ich wünsche mir aber, dass wir das noch viel mehr erleben, dass Gebet auch nicht nur die Seele berührt, sondern auch zum Beispiel Körper berührt, dass wir Heilung erleben und dass wir langfristige, sichtbare Veränderungen erleben durch Gebet. Das kann auch seelisch sein, psychisch, körperlich, Wachstum, Lebenssituationen, die sich verändern. Und ich wünsche mir einfach aber auch, dass durch Gebet einfach eine ganz neue und anhaltende Leidenschaft für Jesus geweckt wird, in jedem von uns. Ich schließe mich da voll ein. Und wir wollen uns heute angucken, was Jesus zu dem Thema Gebet sagt. Und es gibt wenige Themen in der Bibel, wo die Jünger ganz konkret nach Anweisungen fragen zu dem, was Jesus so erzählt. Wir wissen, dass Jesus sehr viel seinen Jüngern lehrt. Es gibt immer mal wieder so Situationen, in denen sie nachfragen, weil sie sagen, irgendwie verstehen wir jetzt deine ganze Metaphorik nicht, die du da an den Tag legst. Kannst du das nochmal erklären? Was bedeutet denn dies und das und jenes? Aber dass sie wirklich sagen, Jesus, erklär uns mal bitte, wie wir das machen sollen, kommt nicht so oft vor. Zum Beispiel auch nicht bei der Frage, als Jesus sie losschickt, um die Dämonen auszutreiben, sagen sie nicht, ja dann hier, sag mal die Anleitung, sondern er schickt sie los und sie machen dann mal. Aber zum Thema Gebet gibt es eine überlieferte Situation, die ich euch aus Lukas 11 vorlesen möchte. Das ist der erste Vers. Dort steht, und es begab sich, dass er, also Jesus, an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Was wir daran sehen, die Jünger haben Jesus dabei beobachtet, wie er betet, und sie haben gemerkt, da ist was anders. Denn wir müssen ja für uns vor Augen führen, die Jünger waren ja Juden, die wussten, die kannten Gebet an sich. Das war für sie nicht was völlig Fremdes. Das ist nicht jemand, der noch nie jemanden hat beten sehen, was machst du da eigentlich? Sondern sie wussten, was Gebet ist. Das ist in der jüdischen Tradition ein großer Schwerpunkt, auch miteinander zu beten. Aber sie haben Jesus gesehen und haben gesagt, irgendwas ist da anders. Und dann haben sie gefragt, was machst du da anders? Wie machst du das? Kannst du uns das erklären? Und die bibeltreuen Freunde unter uns wissen, was jetzt folgt. Jesus erklärt danach das Vaterunser. Und dieses Gebet wird in den Evangelien zweimal genannt. Einmal in der Lukas-Stelle, die ich euch gerade genannt habe, wo die Jünger konkret danach fragen, aber auch im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt, wo Jesus das in seiner ganzen Rede einmal einbaut. Und es ist wohl das populärste, bekannteste Gebet unter der Christenheit. Es gibt, glaube ich, also alle, die mal so Konfirmationsunterricht und so gemacht haben, die kannst du wahrscheinlich nachts wecken und die können das Vaterunser unterbeten. Ihr könnt es wahrscheinlich auch. Ihr wisst, dass ich aus einer Pastorenfamilie komme und meine Eltern haben auch sehr viel Wert auf Gebet gelegt. Wir haben jeden Abend gemeinsam als Familie gebetet und Teil dieses abendlichen Familiengebets war, dass wir zusammen das Vaterunser gebetet haben. Und es gibt die Geschichte, dass als ich 4 Jahre alt, also so ungefähr 4 Jahre alt gewesen bin, wir waren in einem landeskirchlichen Gottesdienst, vielleicht Weihnachtsgottesdienst oder so etwas, und wir saßen auf der Empore und es wurde das Vaterunser gebetet und ich stand da oben und habe laut und deutlich das Vaterunser von der Empore runter gebetet, während alle sich das auch sonst ein bisschen in den Bart nuschelten und alle waren etwas irritiert, dass dieses kleine Mädchen sehr leidenschaftlich das Vaterunser auswendig konnte und betete. Ich persönlich finde das auch ein sehr schönes Gebet. Ich mag das, ihr wisst auch, dass ich gerne mit Sprache hantiere. Ich finde das ganz wunderbar, dass man das ganz unterschiedlich betonen kann und unterschiedliche Schwerpunkte legen kann. Es sind halt Worte von Jesus in einer Gebetsformulierung und deswegen sind sie so 1:1 als eine Art Gebetsformel übernommen worden. Die Frage ist, war das Jesus' Plan, dass wir das Vaterunser so runterbeten? Ist das Vaterunser vielleicht das einzig wahre Gebet, weil das sind die Worte von Jesus und nur wenn wir so beten, werden wir wirklich erhört? Ihr wisst, dass wir nicht jeden Sonntag das Vaterunser gemeinsam beten. Und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, dass es nicht Jesus' Plan war, dass wir diese Worte unbedingt auswendig können müssen und immer runterbeten können. Denn das Herz von Jesus ist doch eigentlich, dass er eine Sehnsucht danach hat, dass wir eine ganz echte und lebendige Beziehung haben, dass wir ganz echt und lebendig nachfolgen und nicht nur, dass wir Regeln und Gebete auswendig lernen und das runterbeten. Dazu sei gesagt, als Nebennotiz, es ist nicht schlecht, Dinge auswendig zu lernen. Und manchmal ist es sehr hilfreich, feste Formulierungen zu haben. Ich bin da überhaupt kein Gegner von. Und wenn wir ehrlich sind, die Lieder, die wir singen, ob das jetzt die neuen Lieder sind oder ob das die guten alten aus dem Pfingstjubel sind, im Prinzip sind das auch Gebete, die wir auswendig können. Und gerade, ich weiß, die Freunde aus dem Frühstücksgebet, dass ihr eigentlich den Pfingstjubel meistens gar nicht braucht, weil ihr die Lieder sowieso auswendig könnt. Und das ist auch gut, weil da viel Wahrheit drin steckt. Und es ist gut für unsere Seele, wenn wir uns daran erinnern und Dinge auswendig lernen, auch Bibelverse auswendig lernen, was man ja manchmal mit Kindern macht, ist auch für Erwachsene nicht schlecht. Besonders in Zeiten, in denen wir uns angegriffen fühlen, in denen wir kritische Phasen haben in unserem Leben, ist es gut, wenn wir nicht erst nachgucken müssen, was Jesus eigentlich zu dem Thema gesagt hat oder was Gott zu dem Thema in der Bibel sagt, sondern wenn das tief in unserem Herzen verankert ist, sei es durch Lieder, die das wiedergeben, sei es durch Bibelverse, die wir auswendig können. Als Beispiel, als Jesus in der Wüste vom Satan versucht wird, hat er nicht erst seine Konkordanz oder seine Bibel rausgeholt, um dem Feind ordentlich kontern zu können. Der konnte die Verse, die er dort zitiert, und er zitiert Verse aus dem Alten Testament, aus dem FF. Das liegt natürlich auch an der jüdischen Tradition, in der er groß geworden ist, wo auch ein starker Schwerpunkt darauf liegt, Dinge auswendig zu lernen. Und es ist Jesus, Gottes Sohn. Aber er hat es halt gelernt. Also ich finde es gar nicht schlecht, dass man Dinge auswendig kann. Deswegen finde ich es auch nicht schlecht, das Vaterunser auswendig zu können und beten zu können. Vorformulierte Gebete helfen in Situationen, in denen einem selbst manchmal die Worte fehlen. Ich habe selber 2, auf jeden Fall, Gebetsbücher zu Hause mit vorformulierten Gebeten von Dietrich Bonhoeffer und von Jörg Zink. Jörg Zink ist auch ein evangelischer Theologe, den ich sehr schätze, weil es auch in meinem Leben, obwohl ich gerne mit der Sprache hantiere, Situationen gibt, in denen mir die Worte fehlen. Oder in denen ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt beten oder eigentlich wäre es gut für mich und die Situation, wenn ich bete und es fällt mir so schwer. Und dann nehme ich mir diese Bücher zur Hand und schaue rein und bete das in meinem Herzen mit, das tut mir gut. Also meistens ist es einfach auch ein Einstieg, um dann selber frei weiter beten zu können. Ich glaube aber trotzdem, dass wir, also wir können das Vaterunser auswendig beten, wir können es beten, es ist nicht falsch. Ich glaube aber, dass wir daraus noch viel mehr lernen können, als nur es auswendig zu lernen. Dass wir aus diesem Vaterunser ganz viel vom Herzen Gottes sehen können. Und wir wollen uns angucken, was Jesus uns mit diesen Versen mitgeben möchte. Was sind das für Prinzipien, die Jesus uns dort zeigen möchte? Und ich habe, ich glaube, 5 Stück. Ich mache das nach. Kann ich gerade nicht. Okay. Ihr werdet es merken, könnt mitzählen, dann bleibt ihr wach und dabei. Also, Prinzipien 1. Ich glaube, beim Vater Unser möchte Jesus uns zeigen, dass es in erster Linie darum geht, in was für einer Beziehung wir zu Gott leben. Denn der erste Satz ist: Unser Vater im Himmel. Unser Vater ist eine Bedeutung von einer vertrauten Beziehung, einer engen Beziehung. Das ist was in den monotheistischen Religionen ja sowieso hervorsticht, dass es nur einen Gott gibt, der angebetet wird, und im Christentum nochmal stark, dass es der Vater ist, dass Jesus uns den Vater offenbart, zu dem wir beten sollen. Das ist eine ganz besondere Sache, weil wir den allmächtigen Gott als Vater sehen dürfen. Und das wünscht sich Jesus, dass wir seinen Vater ebenso wahrnehmen, annehmen und betiteln, wie er es tut. Und man kann Gott auch anders ansprechen. Wir hatten auch schon Predigten darüber und ihr kennt auch bestimmt die Ausführungen darüber, welche Namen Gott alles hat und was Gott alles beinhaltet. Und ja, wir können ihn auch als König und als Richter und als Versorger und was weiß ich, was alles anreden. Aber das, was Jesus hier sagt, ist Vater. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Dass wir Gott als Vater ansehen dürfen und dass wir so das Gebet beginnen, indem wir überlegen, wie ist meine Beziehung zu Gott? Kann ich denn Gott gerade als Vater sehen? Fühle ich mich so? Es geht zwar nicht immer ums Gefühl, aber ist meine Beziehung so zu Gott? Oder ist es halt eher, dass ich Angst habe oder mich verstecke, weil ich Angst vor dem Richter habe oder weil ich sehr viel Ehrfurcht vor dem König habe, was auch nicht falsch ist, aber wenn wir zu Gott kommen, um mit ihm zu reden, dann am besten in dieser Form, dass wir zum Vater gehen. Und das ist die Frage an uns. Ich habe immer ein Prinzipien und am Ende eine Frage. Wie begegnest du Gott im Gebet? Wenn du dich zum Gebet aufmachst, wie ist dein Bild von Gott? Das zweite Prinzip, was Jesus uns mitgeben möchte, ist: Was ist dein Fokus in deinem Leben? Was ist die Priorität? Das erkläre ich in den nächsten 3 Sätzen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In diesen Sätzen geht es erstmal um Gott. Der Fokus liegt auf Gott, das sind Bekenntnisse und Lebenswünsche. Geheiligt werde der Name Gottes, sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, das Gebet fängt nicht damit an, von wegen: O Herr, ich komme jetzt erstmal zu dir, das sind alles meine Probleme, ich bin ein armer Sünder. Nein, es ist: Du bist der Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, deine Anliegen sind mir wichtig und jetzt geht's los. Das ist eine andere Haltung. Ich weiß nicht, ihr könnt das für euch in eurem Herzen prüfen, wie ihr betet. Ich merke das auch, dass ich manchmal so voll bin mit meinen Anliegen, dass ich, ja, ich darf immer zu Gott kommen, aber dann erstmal meinen ganzen Sums loswerde. Und wenn ich dann frei bin davon, dann auch Gott auch anbeten kann. Aber erstmal zu sagen: Was ist dein Fokus? Erst, wie ist deine Beziehung zu Gott? Dann, was ist dein Fokus? gehst du zuerst mal auf Gott ein. In geheiligt ist ja ein Wort für geehrt, geschätzt, geliebt. Und mich hat das erinnert an das erste Gebot, was Jesus sagt, als er gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot in Matthäus 22, Vers 37. Da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das ist also das Erste, worum wir uns kümmern müssen. Dass wir Gott lieben, dass unser ganzes Denken, unsere ganze Seele, unser ganzes Herz auf Gott ausgerichtet ist. Und das ist nicht leicht in Situationen, weil wenn wir beten, haben wir oft ein Anliegen. Also manchmal betet man auch einfach aus Lust und Laune. Aber meistens haben wir irgendwas, weshalb wir sagen, damit gehe ich jetzt zu Gott. Und dann haben wir das und dann wollen wir das gerne auch loswerden. Aber dann zu sagen, okay, ich nehme das erstmal zurück und erstmal konzentriere ich mich darauf, dass ich jetzt vor Gott stehe, vor meinem Vater, der mich annimmt, der mich liebt. Und ihn in den Mittelpunkt setzen. Dass er der Mittelpunkt von unserem Leben, von unserem Denken und von unserem Handeln ist und auch der Mittelpunkt von unserem Gebet. Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Geht es in unserem Gebet um Gott oder geht es um uns? Und ich persönlich kann für mich sagen, oft geht es erstmal um mich und meine Anliegen, / Menschen, für die ich bete, Situationen, die sich ändern müssen, aber nicht unbedingt in erster Linie um erstmal Gott anbeten. Erstmal meinen Fokus auf Gott ausrichten, sondern das ist erstmal das andere. Und dann ist auch dieses Dein Reich komme, dein Wille geschehe, hat mich erinnert an das, was Jesus ein paar Sätze später in Matthäus 6 sagt, in Matthäus 6, 31 steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Mit dies alles meint er Essen, Trinken und Kleidung, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber zu sagen, dein Reich komme, es geht erstmal um Gottes Reich. Es geht erst um Gottes Reich und dann um das, was dich beschäftigt. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen hart. Für mich klingt das hart. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für euch auch alles total entspannt. Aber ich kenne mich halt. Ich weiß, dass ich halt zu Gott gehe, um halt erstmal meinen Kram zu klären. Aber wirklich zu Gott zu gehen und zu sagen, es geht erstmal um dich. Ich stelle auch dich über alle meine Herausforderungen, über alle meine Sorgen, die ich gerade habe, über alles, was gerade schwierig ist, über alles, was ich gerade danken möchte, weil das ist auch das, was ich loswerden möchte, ist Dank. Und erstmal zu sagen, du bist der König, du bist mein Vater und dein Reich, dein Wille geschehe und dein Name soll geheiligt werden. Was mir dabei aufgefallen ist an dieser Formulierung, hier kommt wieder ein bisschen den Germanisten in mir durch, es sind Bekenntnisse, es sind Aussagen, es ist eine Art Proklamation. Es ist nicht, o Herr, möge dein Reich, vielleicht kannst du dafür sorgen, dass es kommt und dass es geschieht, sondern es ist dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist keine Bitte, das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Und nochmal die Germanistin, Formulierungen spiegeln unsere Herzenseinstellungen wider. Das macht ganz viel aus, wie du Dinge ausdrückst. Und ich achte da sehr drauf, Nati letztens hat mich als Worthüterin bezeichnet, weil ich gerne Menschen darauf hinweise, wenn sie selber über sich negativ reden, weil ich das höre und denke, sag doch sowas nicht über dich. Hast du das gehört? Wenn du sagst, ach, ich bin so dumm gewesen. Sag das nicht. Sag nicht negative Dinge über dich selber, denn Gott liebt dich. Und auch im Gebet. Und ich weiß, dass mir das mal jemand gesagt hat. Ich muss gerade überlegen, wie die Formulierung war, dass ich habe eine Zeit lang gerne gebetet. Herr, ich möchte dich bitten. Ich möchte dich bitten, dies und das und jenes zu tun. Meine Schwiegermutter kann mich damit auch ganz gerne aufziehen, weil ich nämlich auch Menschen frage, wenn sie mir helfen sollen, könntest du bitte dies und das tun? Oder ich möchte dich bitten, das und jenes zu tun. Ich bin einfach ein höflicher Mensch. meine Schwiegermutter und mein Mann sind da manchmal etwas, liebevoll, kritisch, weil sie sagen, ja, ich möchte nicht. Könntest du bitte, ja, ich kann, aber ich möchte nicht. So, das ist alles, ne, ich bin mit den beiden sehr gut gestellt, aber es macht was mit unserer Formulierung. Ich habe das damals sehr krumm genommen, als die Person mir das gesagt hat, weil ich dachte, ja, so rede ich halt. Und es ist auch okay, wenn wir so reden, aber es ist manchmal einfach gut, sich ein bisschen zu hinterfragen, warum formuliere ich das so? Und bei mir hat sich das vor ein paar Wochen, Monaten, egal, vor einiger Zeit geändert, dass ich in meiner Gebetsformulierung aufgehört habe zu beten, Herr, ich bitte dich, dies und das zu tun, sondern ich bete meistens, dass ich sage, ich bete, dass das und dies geschieht. Dass ich einfach diese Form von, wen muss ich jetzt bitten oder befehlen oder was weiß ich, darüber kann man ja auch diskutieren, wie betet man jetzt autoritär oder nicht, dass ich einfach sage, ich bete. Ich bete, dass Frieden in die Herzen der Menschen kommt. Ob ich das jetzt bitte oder befehle oder frage oder fordere, ist dann nicht mehr so wichtig, weil ich es einfach sage, ich bete. Und das hilft. Das hat mir sehr geholfen, in meinem Gebetsleben standfester zu beten, weil ich mir eben nicht mehr so viel Gedanken darum mache. Wir müssen aber, und das muss ich jetzt auch sagen, ihr sollt euch nicht den Kopf zerbrechen über eure Formulierungen. Denn es geht in erster Linie darum, dass ihr betet. Und es wäre hinderlich, wenn ihr dann anfangt, darüber die ganze Zeit nachzudenken, darf ich das jetzt sagen? Ist das jetzt so? Das ist schwierig? Und nee, dann bete ich lieber gar nicht und schon gar nicht laut, weil dann könnte die andere das hören und dann macht sie sich Gedanken darüber. Nee, nein, ihr Lieben. Bitte betet einfach. Aber wenn ihr das merkt, dass ihr euch mal reflektiert und daran merkt, oder fragt man den Heiligen Geist, was denkst du denn darüber? Wie soll ich das denn mal sagen? Tut gut. Und hier nochmal auf den Text zurückzukommen, Jesus sagt hier ganz klar, Bekenntnis, Aussage. Ihr kennt das Wort Proklamation wahrscheinlich, ne? Das ist so ein schönes, charismatisch-christliches Wort. Dinge kraftvoll über Situationen auszuproklamieren, kommt, glaube ich, wahrscheinlich aus der Kriegssprache, also, oder ich weiß es nicht genau, also so etwas drüber zu sprechen. Und ich glaube, dass da viel Kraft drin liegt. Selbst wenn wir Dinge noch nicht so leben und auch manchmal noch nicht hundertprozentig so verstanden haben, können wir sie in Existenz rufen, wenn wir sie über unser Leben aussprechen. Und das geht zum Beispiel auch zu dem Satz, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist nicht, vielleicht nicht, gar nicht immer unser Herz, weil wir eben manchmal eher um unser eigenes Reich und unseren eigenen Willen interessiert sind. Aber zu verstehen, okay, Jesus möchte das von mir, ich möchte das eigentlich auch, weil ich Jesus ähnlicher werden möchte, deswegen bete ich das einfach und spreche das aus in meinem Leben, zu sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, in meinem Leben. Aber es ist, und das sage ich auch nochmal, es ist nicht wichtig, dass wir die gleichen Worte benutzen, wie Jesus hier sagt, aber es ist wichtig, dass unser Herz die Prinzipien von Jesus darin versteht. Und das ist jetzt wieder die Frage an uns. Ist unser erster Fokus im Gebet Gott? Ist es sein Anliegen? Ist es sein Reich? Und sind wir auch bereit darauf, uns auf Gottes Willen und Perspektive einzulassen mit diesem Vers, wie im Himmel, so auf Erden? Das bedeutet, dass wir unsere Perspektive ändern, dass wir uns darauf einlassen, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden und nicht wie auf der Erde, dann könnte es im Himmel genauso sein. Bekennen, proklamieren wir Wahrheit über Gott und unser Leben oder sind wir eben direkt in diesem Bitte- und Sorgemodus? Und auch da komme ich wieder zu Punkt 1 zurück, wie ist deine Beziehung zu dem, mit dem du redest? Ist es dein Vater, zu dem du kommen kannst, dem du alles geben darfst, von dem du weißt, dass es gut mit dir meint, oder gibt es da Fragen, die du an Gott hast, die deine Beziehung zu ihm einschränken oder wo du merkst, ich traue mich gar nicht? So, es ist alles miteinander verknüpft. Mein drittes Prinzip, was ich herausgefunden habe, ist, dass Jesus uns auffordert, mit den ganz alltäglichen Dingen zum Vater zu kommen. Aus dem Vers, unser tägliches Brot gib uns heute. Denn auch wenn ich jetzt gesagt habe, wie wichtig das ist, dass wir erstmal proklamieren, dass wir uns erstmal auf Gott ausrichten, Bitte ist nicht verboten. Es ist wichtig, dass wir zum Vater kommen. Wir sollen mit unseren Anliegen, auch mit dem ganz Alltäglichen, wie Essen und Trinken und Anziehen, zu Gott kommen weil er unser Versorger sein möchte. Oder, um es glaubensvoll auszudrücken, weil er unser Versorger ist. Und ich habe darüber nachgedacht länger, was es denn für einen Unterschied macht, ob ich das jetzt bete oder nicht. Und ich weiß, dass ich, also ich habe euch das erzählt, das Vaterunser begleitet mich schon mein ganzes Leben und es gab immer wieder Situationen, wo ich dachte, ja, eigentlich ist das auch komisch, ne, so fürs Brot zu bitten, was eh schon auf dem Tisch steht. Oder was, also was früher meine Eltern gekauft haben, was ich heute selber kaufe. Und mir ist dabei aufgefallen, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, wenn ich darum bitte, wenn ich um etwas bitte, kann ich es empfangen. Und wenn ich etwas empfange, dann bin ich dankbar. Wenn ich es aber nicht bitte und es einfach da ist, dann fühle ich mich so, als ob ich es erarbeitet habe. Oder als ob es mir zusteht. Oder ob ich halt auch selbst dafür verantwortlich bin. Natürlich. Mein Mann geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause, ich gehe einkaufen, kaufe das Brot, es steht bei uns zu Hause. Und trotzdem möchte ich beten und glauben, dass Gott uns versorgt. Dass mein Mann eine gute Arbeitsstelle hat, dass er Geld nach Hause bringen kann, dass ich ein Auto habe, damit ich in einen Laden gehen kann und Brot kaufen kann, aussuchen kann. Das ist alles Versorgung. Und wenn ich darum bitte, kann ich eine Einstellung der Dankbarkeit haben und habe nicht das Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, ich habe das alles selber gemacht. Oder eben dann auch, wenn ich es nicht hinkriege, zu sagen, ich habe versagt. Ich kann mich nicht selber versorgen, ich habe Probleme damit. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir Gott als Versorger wahrnehmen, in allen Bereichen. Und es erinnerte mich bei diesem täglichen Brot natürlich an das Volk Israel in der Wüste, die eben nichts hatten, die nicht in den Supermarkt gehen konnten, um sich ihr Brot zu holen. Und Gott ihnen täglich das Manna gegeben hat. Und zwar täglich, sie durften es nicht aufheben, außer am Sabbat, weil es sonst verdorben ist. Einfach nochmal als Verstehen dessen, dass Gott uns versorgt und dass er es täglich tut und dass wir ihm vertrauen dürfen. Das heißt nicht, dass du dein Brot wegschmeißen musst nach einem Tag, wir leben in einer anderen Zeit. Aber wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns versorgt. Und wir dürfen bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich möchte es erklären. Es gibt einen Unterschied zwischen Bitten und Sorgen. Es ist nicht, wenn du darum etwas bittest, sorgst du dich nicht sofort darum. Du kannst darum bitten und du weißt, du wirst es bekommen. Du kannst es manchmal denken, so, okay, kommt das jetzt wirklich oder nicht? Aber ich möchte dich ermutigen, darum immer zu Gott zu gehen und zu bitten, aber nicht dich zu sorgen. Wenn du Fragen zum Thema Sorgen hast, lies das Matthäus-Evangelium 6 zu Ende. Da kommt eine lange Ausführung darüber, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und das ist die Frage an uns. Wenden wir uns mit unseren ganz alltäglichen Bedürfnissen an Gott als unseren Versorger? Nochmal, wie ist deine Beziehung zu Gott? Glaubst du wirklich, dass Gott sich dafür interessiert, dass du was zu essen auf dem Tisch hast? Glaubst du wirklich, dass Gott sich dafür interessiert, dass dein Auto funktioniert? Glaubst du wirklich, dass Gott sich dafür interessiert, dass du deine Miete bezahlen kannst? Glaubst du wirklich, dass Gott sich dafür interessiert, dass du einen Lebenspartner hast, mit dem du zusammen leben kannst, dass du Liebe empfängst? Ja, Gott sorgt sich darum. Und er möchte dich darin versorgen. Also darfst du zu ihm gehen und darum bitten. Prinzip Nummer 4. Ich glaube, dass das ganze Herz von Jesus für Vergebung schlägt. Und weil es Jesus' Herz ist, soll es auch unser Herz sein. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Jesus betet dieses Gebet oder gibt es seinen Jüngern weiter, bevor er gestorben und auferstanden ist. Und ich darf dir heute zusprechen, dir ist vergeben. Jesus hat dir vergeben. Genauso wie er denen vergibt, die an dich schuldig geworden sind. Und trotzdem ist in diesem Gebet diese Formulierung drin, und vergib uns unsere Schuld, was wieder eine Anfrage ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir vor Gott eingestehen, dass wir schuldig geworden sind, dass wir immer noch auch wieder schuldig werden, in dem Verständnis, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir von Jesus abhängig sind, um frei zu sein. Ich finde, es ist ein schwieriger Prozess, das zu verstehen, zwischen diesem Punkt zu sein, dir ist vergeben, uns ist vergeben, Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden, wir dürfen im Sieg leben, und gleichzeitig immer wieder aus Situationen zu sehen, wo wir selber Vergebung brauchen und anderen Menschen vergeben müssen. Ich habe ein Buch gelesen, wo dann ein Bild vorkommt, was mir sehr geholfen hat. Ich versuche es euch weiterzugeben. Es war das Bild von einem Menschen, der einen Spiegel in der Hand hat und immer wieder wird dieser Spiegel dreckig im Alltag. Und immer wieder läuft er zu dem Fluss und wäscht ihn sauber und geht in den Alltag und er wird wieder dreckig und er muss wieder hin und wieder sauber machen, um ein klares Bild zu haben. Und dieser Autor hat gesagt, durch Jesu Tod klemmt dieser Spiegel unter einem permanenten Wasserstrom. Das heißt, auch wenn ein Fleck direkt drauf kommt, es wird sofort wieder reingewaschen, weil Jesus diese Vergebung schon getan hat. Du musst nicht erst arbeiten, du musst nicht erst hinlaufen, du musst dir nicht überlegen, ob das jetzt würdig ist oder nicht. Wenn du das verstehst, darfst du immer im Strom der Vergebung leben. Das hat mir persönlich extrem geholfen, weil ich selber immer wieder in der Situation war, dass ich mich schlecht gefühlt habe und schuldig gefühlt habe und eine riesige To-Do-Liste hatte von dem Ding, die ich erst meinte, tun zu müssen, bevor ich wieder zu Gott kommen zu dürfen, und dann doch nicht gegangen bin, weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Und dann zu verstehen, ich lebe, ich stehe in dem Strom der Vergebung. Gleichzeitig ist hier auch wieder ein Bekenntnis drin. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die hier wieder gespiegelt wird. Und keine individuelle, persönliche Frage, mag ich XY, dem ich jetzt vergeben muss? Ist er es würdig? War das, was er mir angetan hat, zu schlimm? Ist mein Schmerz zu groß? Ist die Wunde schon zu alt? Ist sie zu frisch? Ist sie zu groß? Ist sie zu klein? Es ist total egal. Die Grundsatzentscheidung ist, wir vergeben. Und das ist in Epheser 4, Vers 32 nochmal wiedergegeben. Seid aber einander freundlich und barmherzig und vergebt einander, weil auch Gott euch vergeben hat durch Christus. Und ich wünsche mir, dir, uns als Gemeinde, dass das ein Prinzip wird, von dem wir leben, dass wir vergeben, immer. Weil Jesus uns vergeben hat. Weil wir frei sind, dürfen wir andere freisetzen mit Vergebung. Und auch das nochmal ganz kurzer Nebenaspekt. Das Problem von nicht vergeben ist, dass du die Sachen mit dir rumschleppst. Natürlich, vielleicht fühlt die andere Person sich schlecht, die dir was angetan hat. Kann sein, muss aber auch nicht. Vielleicht hat sie dich auch schon längst vergessen. Aber du trägst es mit dir rum. Dich belastet es. Dir macht es das Leben schwer. Du darfst frei davon sein, indem du dieser Person vergibst und sie loslässt in Gottes Hand. Und auch das kann man seelsorgerlich sich visuell mal vor Augen führen. Wenn du eine Person hast in deinem Leben, wo es dir schwerfällt, ihr zu vergeben, schließ deine Augen, stell dir diese Person vor und sprich es dieser Person zu. Ich vergebe dir in Jesu Namen, weil Jesus mir vergeben hat. Und ich kann euch sagen, ich bin zwar erst noch nicht ganz 30 Jahre alt, aber ich habe schon eine Menge erlebt in meinem Leben und mir sind Menschen begegnet, die mir sehr wehgetan haben. Und es ist nicht leicht, Menschen zu vergeben. Und es gibt eine Person in meinem Leben, die mich sehr verletzt hat und sehr nachhaltig Dinge in meinem Leben durch das, was sie getan hat, verändert hat. Und die Mutter dieser Person ist mal zu mir gekommen und hat sich versucht, für die andere Person bei mir zu entschuldigen. Und ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Ich kann es auch nicht entschuldigen, weil die Schuld ist da, da ist was passiert. Aber ich kann vergeben. Es hat lange gebraucht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin. Und es gibt Situationen, wo mich diese Erinnerung an diese Ereignisse, die passiert sind, immer noch einholen. Und dass ich wütend bin auf diese Person und verletzt bin und Schmerz habe und mich schlecht fühle. Und wie man so schön sagt, es mir bis hier steht. Spätestens, wenn es dir bis hier steht, solltest du vergeben. Allerspätestens. Meistens merken wir es eigentlich schon früher, wenn es losgeht. Ne? Aber spätestens, wenn es hier steht, sprich es aus. Für deine eigene Freiheit, weil Jesus für dich gestorben ist und dich frei gemacht hat. Und das ist wieder die Frage an uns. Ist Vergebung wirklich ein Bestandteil unseres alltäglichen Gebets? Oder machen wir das eben nur, wenn es uns schon hier steht, eigentlich schon da oben oder schon viel zu spät ist, dass wir dann auch mal vergeben? Oder gehört das zu unserer alltäglichen Gebetsroutine, dass wir immer wieder Vergebung annehmen, empfangen, annehmen und weitergeben. Empfangen, annehmen und weitergeben. Das ist das Prinzip von Vergebung. Und wenn du dich nochmal fragen solltest, muss ich der Person wirklich nochmal vergeben, seitdem Jesu Wort gesagt, ja, 7 mal 70 mal, so lange wie du lebst, darfst du vergeben. Jo. Der fünfte Punkt ist mir am schwersten gefallen, das fünfte Prinzip. Da habe ich lange mit gehadert, mit meinem Mann ein bisschen diskutiert, ein bisschen theologische Sachen zugelesen. Ich hoffe, dass ich, was ich jetzt ausgefiltert habe, ist das, was Gott euch weitergeben möchte. Jesus fordert uns auf, in allen Höhen und Tiefen unseres Lebens Gott als Mittelpunkt und als Leitung anzunehmen. Und das mache ich fest an dem Vers, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Dieser Satz ist sehr kritisch gesehen momentan, denn man könnte sagen, führt Gott uns in Versuchung? Ist er die Ursache für unser Leid? Es ist tatsächlich eine aktuelle theologische Diskussion, weil unser amtierender Papst Franziskus das hinterfragt und sagt, er findet das schwierig, weil das eben ein Gottesbild hervorruft, von dem man glaubt, Gott führt uns in Versuchung. Er sorgt dafür, dass wir in schwierige Situationen kommen und möchte dann gucken, wie wir uns wieder rausstrampeln. Und das ist irgendwie nicht das Bild, was wir von Gott haben. Und ich finde es schön, dass der Papst sagt, dass das auch nicht das Bild ist, was wir von Gott haben sollten. Und tatsächlich ist es eine Frage der Übersetzung. Und es gibt eine Übersetzung, auf die Papst Franziskus sich auch dann ruft und die ich auch gefunden habe. Es ist nichts Seltsames. Da steht, lass uns nicht in Versuchung geraten, bewahre uns vor Versuchung und rette uns aus Leid, Not und Übel. Also nicht führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns davor, dass wir in Versuchung geraten. Versuchung hier bezogen auf, dass wir auf Wege geraten, die Gott nicht von uns möchte, die uns von Gott trennen. Und wenn wir in Situationen sind, wo wir von Gott getrennt sind oder wo wir Leid erfahren, dass wir uns dann als an ihn wenden, als unseren Retter. Und es ist eine Frage des Gottesbildes. Es gibt im Jakobusbrief den Satz, Jakobus 1, Vers 13, wo steht, wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und er führt auch niemanden in Versuchung. Steht natürlich jetzt konträr, das eine sagt Jakobus, das andere sagt Jesus selber, wir hatten jetzt recht. Ich glaube nicht, dass Gott sehen möchte, dass wir strauchen und fallen. Nur um dann zu zeigen, dass wir uns wieder irgendwie rappeln können. Wir dürfen mit ihm und durch ihn im Sieg leben. Und es gibt Situationen, in denen wir herausgefordert sind, in denen wir Probleme haben, in denen wir in Versuchung geraten. Aber es ist wieder die Frage, wie gehen wir mit diesen Situationen um? Geben wir uns diese Versuchung, diese Herausforderung, diesem Problem, dieser Krankheit, diesen Umständen, geben wir uns dem hin und sagen, ich kann nicht anders, es ist alles so schwer. O Herr, was soll ich nur tun? Oder wenden wir uns eben an Gott, der unser Retter und Erlöser ist? Und glauben wir wirklich, dass Gott uns aus all diesen Situationen und Misslagen befreien kann? Und Und das führt mich wieder zu dem zweiten Punkt. Geheiligt werde dein Name in all meinen Lebenslagen und auch in meinen Herausforderungen. Und ich glaube und proklamiere, dass Gott mich rettet. Und ich darf ihn darum bitten und ich darf es glauben und annehmen und empfangen. Das war das Vaterunser. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgekommen. Es gibt dann noch die Abschlussformel. Der Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es sei dazu gesagt, diese Verse sind hinzugefügt worden in späteren Schriften. Vermutlich zur Abrundung, damit man dieses Gebet leichter in Gemeinschaft beten kann und Gott nochmal am Ende den Fokus wieder auf Gott lenkt und wieder ein Bekenntnis gibt. Und es ist ja auch nochmal, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, ist nochmal wirklich so ein richtiger Gottesfokus, der uns auch gut tut im Gebet. Lässt sich zurückführen auf 1. Chronik 29, Verse 11 und 13. Da ist es eine ähnliche Formulierung, die wahrscheinlich dazu geführt worden ist. Ich glaube, es ist in Jesu Sinne, wenn wir uns am Ende nochmal richtig auf Gott fokussieren. Ich will euch nochmal zusammenfassen, was die Prinzipien sind. Also, Jesus will, dass wir in einer Vater-Kind-Beziehung leben und beten. Unser Fokus sollte zuerst auf Gott und auf seine Anliegen gerichtet sein. Wir dürfen mit allem Alltäglichen zu Gott kommen. Vergebung ist ein wichtiger Teil im Gebet, denn dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und Gott soll in alle Situationen mit eingebunden werden und ihm sei die Ehre. Wir müssen das Vaterunser also nicht als Formel beten, sondern wir dürfen Jesu Prinzipien verstehen und mitnehmen. Und ich hoffe, auch wenn ihr das Vaterunser sicher alle könnt, dass ihr davon heute was mitnehmen könnt.